auf die Tagesordnungspunkte 35a und 35b und den Zusatzpunkt 21, Beratung des Stadtentwicklungsberichts der Bundesregierung sowie Beratung von Vorlagen zur Entwicklung von Innenstädten und Ortskernen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. So, machen Sie bitte, nehmen Sie bitte wieder Platz. Damit eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Carsten Möhring, CDU/CSU. So, schwierig. Herr, ich schaue mal den Kollegen Große-Brömer an. Können wir vielleicht ein anderes Mitglied der CDU/CSU, was gemeldet ist, vorziehen? Also dann erteile ich das Wort der Kollegin Mechtin Heil, CDU/CSU. Danke, dass Sie einspringen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, wir sprechen heute über den Stadtentwicklungsbericht 2020. Und dieser Bericht, der zeichnet ein Bild unserer Kommunen und der zeichnet auch den Beitrag, den wir als Bund für die Entwicklung, eine positive Entwicklung unserer Kommunen leisten. Wir haben viele Förderprogramme aufgelegt. Eines davon feiert dieses Jahr den 50. Geburtstag, die Städtebauförderung. Und deren Programm haben wir auch in diesem Jahr noch mal neu strukturiert und neu entwickelt. Ich möchte mich mit meiner Rede heute auf das Thema Grün in der Stadt und den Klimaschutz beziehen. Der ist nämlich in all diesen Programmteilen neu verankert worden. Ja, wir leben in einer Zeit, in der es viel um Nachverdichtung gibt. Städte sind verdichtete Räume. Viele Menschen leben, wohnen und arbeiten auf engstem Raum. Genau das ist das Wesen einer Stadt. Grün wurde es in früheren Zeiten erst weit vor den Toren der Stadt. Aber das Idealbild einer Stadt, das ist in ständigem Wandel. Und so gehört heute zum Idealbild der Stadt auch das Grün. Und warum ist es heute so wichtig, dass Städte grün sind? Grünflächen, egal ob sie horizontal oder vertikal sind, ob sie am Boden, auf den Fassaden oder auf den Dächern sind, dienen dem Klimaschutz und der Klimaresilienz der Städte. Sie können helfen, die CO2-Bilanz zu verbessern und natürlich auch ein Stückchen helfen, die Folgen des Klimawandels für die Kommunen ein bisschen zu reduzieren. Sie sind Frischluftschneisen, sie speichern das Regenwasser, sie sind Temperaturregulatoren und natürlich binden sie Staub und auch Luftschadstoffe. Aber all diese Funktionen der kommunalen grünen Flächen erschöpfen sich nicht in der Klimakomponente. Sie sind auch Naherholungsgebiete, Bewegungsraum für Jung und Alt. Sie haben soziale Funktionen und natürlich, man trifft sich auf den Grünflächen in einer Stadt. Sie sind, man kann es so sagen, ein positiver Beitrag zur Gestaltung unserer Städte und Gemeinden geworden. All diese Aufgaben können aber unsere begrünten Flächen nur erfüllen, wenn sie nicht als Restflächen oder sogar als Kostentreiber gesehen werden, sondern als ein ganz wesentlicher Bestandteil einer modernen und vitalen Großstadt gesehen werden. Und sie stehen deswegen auch nicht beliebig für andere Zwecke zur Verfügung. Sie müssen kontinuierlich geschützt und gepflegt werden. Und das ist zum Glück mittlerweile Konsens bei allen Städten. Aber damit nicht genug. Wir müssen weitere Flächen für mehr Grün in unseren Städten ausbilden. Und wenn wir Stadtentwicklung in Zukunft betreiben, dann müssen wir auch immer Grünentwicklung mit betreiben. Genauso wie wir an Schulen denken, an Wege denken und auch an die Nahversorgung immer mitdenken, wenn wir an Stadtentwicklung denken. Das ist also kein Nice-to-have, sondern das ist ein wichtiger Bestandteil für gute Aufenthaltsqualität in unseren Städten und für ein gesundes Stadtklima. Und genau darum geht es auch in dem vorliegenden Bericht. Ja, Kommunen können sogar ein Alleinstellungsmerkmal erlangen. Meine Heimatstadt Andernach, aus der ich komme, wir haben die essbare Stadt gegründet. Das heißt, auf öffentlichen Flächen, in Kreisen, bei uns an der Stadtmauer, werden Obst und Gemüse angepflanzt. Das wertet die Flächen auf. Das schafft natürlich auch neue soziale Kontakträume. Aber was viel interessanter ist, es hat viele Touristen angezogen und es hat uns als Bewohner der Stadt noch einmal mehr versöhnt und uns ein bisschen mehr stolz gemacht auf unsere eigene Heimatstadt. Und dafür hat der Bund die Rahmenbedingungen geschaffen und hohe Fördermittel auch bereitgestellt. Und ich bin stolz darauf, dass wir das getan haben. Und an der Stelle und als Letztes auch mal ein Dankeschön an die Bundesregierung und allen voran unseren Minister Horst Seehofer, dass er da auch immer vorangegangen ist und uns unterstützt hat. Und ich gehe davon aus, dass die Zusammenarbeit mit dem Ministerium auch in Zukunft eine gute sein wird. Ich hoffe es zumindest, unter welchen Voraussetzungen noch immer. Dankeschön.
Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Wilhelm von Gottberg, AfD.
Herr Präsident, Herr Minister Seehofer, meine Damen und Herren! Wir wollen hier und heute den vorgelegten Bericht zur Stadtentwicklung erörtern. Der Bericht ist ein Konvolut von 156 Seiten. Er ist eine Fleißarbeit. Aber wie soll ein derartig umfangreicher Bericht in wenigen Minuten Redezeit, die der Opposition zur Verfügung stehen, sachgerecht bewertet werden? Wir praktizieren hier parlamentarisches Alltagsgeschehen in eingefahrenen Gleisen. Eine verantwortungsbewusste Arbeit der Legislative geht anders, meine Damen und Herren. Der Bericht enthält wesentliche Fakten und wissenschaftlich wissenswerte Informationen, aber auch Unwesentliches und Überflüssiges, was dem Bericht einen unnötigen Umfang gibt. Beispiele: Das Abkürzungsverzeichnis umfasst 3 Seiten. Der Bericht enthält überdurchschnittlich viele Abbildungs- und Kartenverzeichnisse. Was soll beispielsweise ein Schaubild über die Antragsbestätigung für das Baukindergeld im Bericht? Wichtig und überraschend ist andererseits die Aussage im Bericht, dass die Bundesregierung Projekte der nachhaltigen Stadtentwicklung im sogenannten globalen Süden mit mehr als 22 Milliarden Euro fördert. Das ist bemerkenswert. Die künftigen Vorgaben für die Stadtentwicklung in der EU sind in der neuen Leipziger Charta formuliert. Diese Charta wurde am 30. November von den zuständigen Ressortchefs der EU fortgeschrieben. Es ist zumindest zu hinterfragen, ob eine Stadtentwicklung in den ländlichen Regionen Nord- und Südeuropas nicht andere Schwerpunkte zu setzen hat, als dies im hochverdichteten Industriestaat Deutschlands der Fall ist. Im Bericht auf Seite 148 heißt es in Bezug auf die Stadtentwicklung, dass sich die Rahmenbedingungen sowie die stadtpolitischen Herausforderungen seit 2007 deutlich gewandelt haben. Stichworte dazu: Klimawandel, Digitalisierung, demografischer Wandel, Globalisierung und verstärkte soziale Disparitäten. Richtig. Aber es ist eine jahrhundertealte menschliche Erfahrung. Alles ist ständig im Fluss. Zukunft ist nach vorne immer offen. Zur Wahrheit gehört auch, dass die Politik der vergangenen Jahre einen Großteil der sogenannten Probleme selbst verschuldet hat. Einige dieser Entwicklungen wurden bereits im Stadtentwicklungsbericht 2008 angestoßen. Stichworte: Klimaschutz, Energiesparen und besonders wichtig, Flächenreduzierung. Der Bericht lässt viele Fragen offen. Politik hat den Menschen und dem Allgemeinwohl zu dienen. Die Bedürfnisse der Menschen sind zeitlos. Sie sind 2021 nicht anders als 2007 oder 1920. Dazu gehören vorrangig eine angemessene Wohnung bzw. Mieten für den Wohnung, angemessene Mieten für den Wohnungsmarkt. Ebenso bedeutsam ist der Wunsch, Wohneigentum zu erwerben. Die vielen 100.000 Häuslebauer belegen dies. Sie haben jahrzehntelang Konsumverzicht geübt, um sich ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung anzuschaffen. Eigentum gewährt ein Stück weit Unabhängigkeit und Freiheit. Stadtentwicklung muss zum Ziel haben, den Menschen ein bezahlbares Angebot zum Erwerb von Wohneigentum zu machen. Neben anderen wichtigen Indikatoren muss Wohnen oberste Priorität bei der Stadtentwicklung haben. Wohnen ist ein Grundrecht. Wohnen ist Zuhause sein. Das reicht vom Eigentum bis zum Mietobjekt. Weite Kreise der Bevölkerung streben auf ihre Weise danach. Schlussbemerkung: Eine den Menschen dienende Stadtentwicklung muss sich auch vor der Warnung des großen Ökonomen Wilhelm Röpke leiten lassen. Zitat: Der Ausbau des Sozialstaates bewirkt den Verlust des Freiheitsankers Privateigentum. Danke.
Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Bernhard Dahltrup, SPD.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, hallo Carsten. Ich will zunächst mal sagen, Herr von Gottberg, Sie haben ja in Ihrer Rede ein schönes Beispiel oder mehrere dafür gegeben, was es alles an Überflüssigen geben könnte. Ihre Rede war selber ein schönes Beispiel dafür, mehr ist nicht dazu zu sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie sieht eigentlich die Stadt der Zukunft aus? Wie schaffen wir Resilienz angesichts von Pandemie, von Klimawandel, von Digitalisierung, also Widerstandsfähigkeit in der in Stein gehauene Gesellschaftspolitik, wie Hans-Jochen Vogel die Städte mal gesagt hat, aus deren Grundrissen man Wertordnungen ablesen kann? Wie fördern wir eigentlich die transformative Kraft der Städte, wie es in der Leipzig-Charta heißt? Unser Grundgesetz verpflichtet uns zur Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in Deutschland. Und wenn Sie alle wissen wollen, wie eigentlich die räumliche Seite des Sozialstaatsgebotes aussieht, dann, glaube ich, lesen Sie diesen Stadtentwicklungsbericht. Das ist ein sehr gutes Dokument. Herzlichen Dank an die Autorinnen und Autoren. Wohnen ist ein großes Thema, aber wir verabschieden ja heute das BauGB, Baulandmobilisierungsgesetz. Deswegen gehe ich darauf nicht weiter ein. Aber ich will sagen, sie gehört zur Städtebauförderung, und die Städtebauförderung in Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte. Und deswegen haben wir auch allen Grund zu feiern. Denn am 19. Juni 1971, also vor fast 50 Jahren, trat das erste Städtebauförderungsgesetz in Kraft. Die Idee des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt war es, die Städtebauförderung als Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen zu organisieren. Der Hintergrund war der eminente Nachholbedarf in den Kommunen mit dem Konzept der Modernisierung der Volkswirtschaft. Es war ein ökonomisches und städtebauliches Programm. Und es ging dabei nie alleine nur um Städte, sondern immer auch um Dörfer. Es ging immer auch um das Verhältnis von Stadt und Land und die Perspektive von Regionen. Es ging um Strukturpolitik, um das gute Leben. Und deswegen ist auch unter dem Gesichtspunkt von Strukturpolitik, Herr Minister, Sie wissen das, die Forderung nach einem Altschuldenschnitt richtig. Es war nie alleine nur Grünordnung. Das Programm hat viele Etappen durchlaufen, und durch Entscheidungen dieser Großen Koalition stehen in drei Programmen für Jahr 200 Millionen für den sozialen Zusammenhalt, 300 Millionen für die Förderung lebendiger Zentren und 290 für Wachstum und nachhaltige Entwicklung in den Städten und Gemeinden des Landes zur Verfügung. Ich bedanke mich in diesem Falle an den letzten Sozialdemokraten, wie er sich selber nennt, in der CSU. Und ich bedanke mich auch an den stärksten Sozialdemokraten in der SPD, Olaf Scholz, dafür, dass diese Mittel immer wieder zur Verfügung gestellt werden können. 19 Milliarden hat der Bund insgesamt aufgebracht für mehr als 9.300 Gesamtmaßnahmen. Und die meisten Kolleginnen und Kollegen können über Projekte aus ihren eigenen Wahlkreisen berichten. Das ist übrigens nicht nur das Städtebauförderungsprogramm. Das sind auch die nationalen Projekte des Städtebaus. Es geht um Smart City, es geht um Klimapolitik durch Förderung von Park- und Grünanlagen. Es geht um Sport, Jugend, Kultur, für die gerade 200 Millionen zur Verfügung gestellt worden sind. Neben der immensen Bedeutung des Programms für die Stadterneuerung hat die Städtebauförderung auch eine sehr wichtige regionalwirtschaftliche Bedeutung. Jeder Euro aus der Städtebauförderung löst 8 Euro private Investitionen aus. Das meiste der Investitionen verbleibt beim örtlichen Handwerk und der regionalen Wirtschaft. Das ist ein wichtiger Aspekt. Seit 2018 bewegt sich die Stadtbauförderung mit 790 Millionen seitens des Bundes auf einem Höchststand. Es ist gut, dass das heute so unumstritten ist zwischen den Fraktionen. Das war nicht immer so. Rettet die soziale Stadt, hieß es beim Städtetag vor 10 Jahren, also zum 40-jährigen Bestehen, weil das Programm Soziale Stadt, das heute 190 Millionen umfasst, fast auf null, aber immerhin noch auf 28,5 Millionen, maßgeblich auf Betreiben der FDP in der schwarz-gelben Koalition, zusammengestrichen werden sollte. Aber ich weiß, dass die FDP das heute auch anders sieht. Städtebauförderung ist eine zutiefst soziale Veranstaltung und nicht nur Kubikmeter umbauter Raum. Wenn wir nicht erneut in eine solche Situation kommen, müssen wir uns darum bemühen, die Städtebauförderung auch rechtlich vernünftig abzusichern, verfassungsrechtlich vernünftig abzusichern. Das ist eine wirkliche Aufgabe der Zukunft, damit wir den Anforderungen der Zukunft gerecht werden und sie nicht zum Gegenstand von Konjunkturpolitik werden lassen. Der Zustand unserer Gesellschaft findet seinen Ausdruck in der Lebendigkeit der Städte und Gemeinden unseres Landes. Und das sollte uns die Aufgabe allemal wert sein. Herzlichen Dank.
Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, erhält als nächste Rednerin das Wort.
Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor uns liegt durchaus ein blumiger Bericht über die Stadtentwicklung und über die Bundesförderprogramme. Der Bericht bestätigt, die Innenstädte verlieren ihre Individualität und damit Attraktivität. Die Menschen suchen Wohnraum, wollen flexibler arbeiten. Pendler und Verkehrsströme werden zu einer immer größeren Herausforderung. Und Sie führen in Ihrem Bericht, Herr Minister, unzählige Maßnahmen und Projekte auf, durchaus auch interessante. Aber die Frage muss erlaubt sein, inwieweit dieser Dschungel an Förderprogrammen wirklich hilfreich ist oder nicht ablenkt von den eigentlichen Problemen und Defiziten, die die Bundesregierung versäumt hat, bis dato zu lösen, nämlich das ganze Thema der Digitalisierung, die uns ja gerade jetzt in Pandemiezeiten voll auf die Füße gefallen ist. Meine Damen und Herren, wir müssen die kommunale Welt nicht nur aus der Großstadtperspektive betrachten, wir müssen den ländlichen Raum mehr denn je in den Fokus nehmen. Denn wer die Ballungszentren wirklich entlasten will, der muss jenseits der Städte Lebensalternativen anbieten. Und die Voraussetzung ist der flächendeckende Breitbandausbau, und zwar bis in die hinterste Ecke der Republik. Nur so, meine Damen und Herren, werden Menschen wieder rausziehen. Nur so sich Firmen niederlassen. Nur so wird neues soziales Leben entstehen. Und nur so in kommunaler Verwaltung in die Lage versetzt werden, digital, unkompliziert und zügig Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern und Gewerbetreibenden zu befrieden, auf allen Ämterebenen. Nur 47% der Kommunen in Deutschland haben überhaupt eine Digitalisierungsstrategie, und sage und schreibe nur 7% der Gemeinden wären in der Lage, diese auch umzusetzen. Meine Damen und Herren, Herr Minister, Sie sprechen immer wieder von der Revitalisierung der Ortskerne und haben unzählige Projekte im Angebot. Also abgesehen davon, dass der Begriff Revitalisierung einen mehr als ein morgendliches Duschbad erinnert, als eine wirkliche kommunale Strategie. Und übrigens gehört auch dazu physische Erreichbarkeit durch ein entsprechendes Schienennetz, werden Ihre Förderprogramme in den jeweiligen Kommunen in der Menge verpuffen. Und das von Ihnen propagierte Online-Zugangsgesetz, welches die Interaktion zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Verwaltung schneller und effizienter machen soll, schleppt sich leider dahin. Die Kommunen merken unmittelbar, ob die Rahmenbedingungen für moderne Struktur- und Mobilitätspolitik vom Gesetzgeber auf den Weg gebracht wird. Ja, einzelne Förderprogramme, oft komplex in der Handhabe, helfen alleine nicht weiter, weil sie die grundsätzlichen Defizite nicht kompensieren werden. Meine Damen und Herren, die Rathäuser kommen ihren Verpflichtungen den Menschen nach, aber die Rahmenbedingungen, die muss der Bundestag auf den Weg bringen. Und schade, wirklich schade, dass die Bundesregierung in dieser Legislatur wild gestartet mit großen Ambitionen eben nicht den großen kommunalen Wurf auf den Weg gebracht hat.
Karin Ley, die Linke, erhält als Nächste das Wort.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die soziale Spaltung in unseren Städten nimmt dramatisch zu. Mietenexplosion und Wohnungsnot führen zur massenhaften Verdrängung von Menschen mit kleinem und durchschnittlichem Einkommen. Selbst in Kleinstädten kann man inzwischen an der Wohnadresse auf das Einkommen schließen. Das ist fatal. Kleinen Geschäften droht eine Pleitewelle. Die Zentren der Metropolen werden beherrscht von kalten Konsumtempeln und langweiligen Bürozahlen. Da ist es wirklich gut, dass die aktualisierte Leipzig-Charta das Gemeinwohl zum Leitbild der Stadtentwicklungspolitik erklärt. Stadtentwicklung soll sozial, integrierend und nachhaltig für das Gemeinwohl sein. Das wird höchste Zeit. Und vor allen Dingen müssen diesem neuen Leitbild auch endlich Taten folgen. Und ich muss schon sagen, dass von diesen blumigen Reden, von essbaren Gärten und Resilienz der Städte kein Mensch seine Miete bezahlen kann. Und Sie haben es mit Ihrer Mietpreisbremse und diesen schwachen Gesetzen nicht geschafft, diese Mietenexplosion zu stoppen. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann kann man sich hier auch diese schönen Worte, ehrlich gesagt, sparen. Die Städtebauförderung ist ein wichtiges Instrument. Aber dafür haben wir gerade mal 790 Millionen Euro in dem Haushalt eingestellt. Der Erhalt der Lufthansa war eine 9 Milliarden Euro wert. Also hier stimmen die Verhältnisse nicht. Und wenn Ihnen die Stadtentwicklungspolitik so wichtig ist, wie Sie heute sagen, dann muss auch endlich mehr investiert werden. Und ich freue mich ja, dass das Wohnen im Stadtentwicklungsbericht einen großen Stellenwert hat. Aber auch hier, Ihre eigenen Credo, bauen, 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 sind ja gar keine Taten gefolgt. Am Ende der Legislaturperiode werden wir 160.000 Sozialwohnungen weniger haben als zu Beginn der Legislaturperiode. Gestern beim Wohnungsbautag hieß es, dass noch in diesem Jahr die Anzahl der Sozialwohnungen unter 1 Million Euro fällt. Das ist Ihre Verantwortung. Sie haben hier zu wenig investiert. Wir fordern als Linke ein Rettungsprogramm für den sozialen Wohnungsbau und wollen 10 Milliarden Euro investieren, um städtische Wohnungen, genossenschaftliche Wohnungen nach dem Wiener Vorbild zu bauen, damit bezahlbares Wohnen in den Innenstädten auch wieder möglich wird. Und wer Gemeinwohl in der Stadtentwicklungspolitik sagt, der muss auch Ja sagen zu einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit, denn sonst bleibt es bei hohlen Worten. Und schließlich, dem Gemeinwohl steht die Spekulation und das Profitstreben diametral entgegen. Wer Gemeinwohl will, muss die Spekulation mit Immobilien stoppen. Aber leider fehlt der Regierung hierfür der Mut. Vielen Dank.
Jetzt erhält das Wort die Kollegin Daniela Wagner, Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die zurückliegenden Monate haben deutlich sichtbar werden lassen, dass die eindimensionale Ausrichtung unserer Innenstädte auf die Rolle von renditegetriebenen Shopping-Malls kein nachhaltiges Konzept ist. Ohne Shopping ist alles ziemlich öde in den Fußgängerzonen zwischen Flensburg und Füssen. Und im Übrigen ist der öffentliche Raum dominiert vom Leitbild der individualmotorisierten Mobilität. Meine Damen und Herren, dagegen tut die Koalition zu wenig, auch angesichts der sehr grünen Reden, die Sie hier halten. Und was zu kurz kommt, sind alle anderen Funktionen, die Städte so haben oder mindestens mal hatten. Orte der spontanen Begegnung, der Kommunikation, der Angebote für Jugendliche und Kinder jenseits des Konsums, der Kultur, des Handwerks, Orte zum Verweilen. Nicht umsonst ruht das Augenmerk zurzeit ganz besonders auf den Städten. Denn sie sind auch die Orte, an denen Fehlentwicklungen am ehesten und am deutlichsten erfahrbar werden. Wenn Mieten explodieren, wenn gesellschaftlicher Zusammenhalt fehlt, wenn Familie nicht funktioniert, wenn Einsamkeit das Leben zu vieler Menschen prägt. Aber auch die permanente Verlärmung, zu viel Abgase, Feinstaub, zu wenig Grün, zu viel versiegelte Flächen, Hitze und schlechte Luft macht unseren Städten zu schaffen. Und das wissen wir alles nicht erst seit dem Frühjahr 2020. Und den sehr grünen Reden, die hier gehalten werden von der Koalition, stehen leider viel zu wenig Konsequenzen entgegen. 77% unserer Menschen leben in Städten. Und die Tatsache, dass aktuell die ländlichen Räume wieder mehr Anziehungskraft ausüben auf junge Menschen, ist ebenso positiv, wie sie deutlich macht, dass interkommunale Zusammenarbeit, Digitalisierung, moderne Mobilitätsangebote das Gebot der Stunden sind. Städtisches Leben und ländliche Freiräume können und müssen sich ergänzen. Unsere Aufgabe hier im Hause ist es, dazu optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Und zwar durch eine vernünftige, bodenseitige Mobilität. Die neue Leipzig-Charta, die Klimaziele von Paris, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen müssen die Grundlage all unserer Entscheidungen hier im Hause werden, betreffend Städte, Gemeinden, aber auch allgemein und ganz grundsätzlich. Und wir brauchen eine Gemeinwohlorientierung in der Boden- und Wohnungspolitik, faire Flächennutzungspolitik, ein Ende der renditegetriebenen Stadtentwicklung und ein Ende der Privilegierung der flächenverschlingenden PKW-Infrastruktur. Wir brauchen eine gemeinsam mit Kommunen, Spitzenverbänden, Sozial- und Kulturverbänden, der Wissenschaft und weiteren Stakeholdern entwickelte, gemeinsam getragene Bundesstrategie der Orte des Zusammenhalts. Und meine Damen und Herren, das ist kein Wimmelbild, sondern ein überfälliges Neudenken unserer Städte inmitten der Klimakrise, der Corona-Krise und des demografischen Wandels. Daran müssen wir alle Entscheidungen und auch alle Städtebauförderungsprogramme ganz grundsätzlich ausrichten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Carsten Möhring, CDU-CSU, erhält jetzt das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Bernhard, vielen Dank für die Sonderbegrüßung. Ich habe mich immer gefragt, wie schafft man das, besonders viel Beifall zu bekommen, wenn man zum Pult geht? Heute weiß ich es. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Stadtentwicklungsbericht dokumentiert eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Eine Erfolgsgeschichte, die man nicht nur in Zahlen dokumentieren kann, sondern auch in den Beschreibungen der Projekte, die wir haben. Aber dieser Blick zurück sagt nicht alles. Er sagt aber auch, dass wir natürlich die Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung den Notwendigkeiten anpassen. Zuletzt geschehen dadurch, dass wir die Programme konzentriert haben auf drei Kernprogramme und in diese Kernprogramme auch das Thema Grün in der Stadt integriert haben, weil wir gesagt haben, kein eigenes Programm, sondern Zwangsbestandteil für alles, was in der Stadtentwicklung Politik passiert. Und deswegen, liebe Kollegin Wagner, sind das nicht nur Worte, sondern auch Umsetzungen, die dort stattfinden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein solcher Bericht, der zurückblickt, verlangt aber auch auf dieser Basis den Blick voraus auf die Probleme, die vor uns liegen, die zu lösen sind. Ich komme aus Köln und ich weiß, wie die Situation der Corona in den Innenstädten und in unseren Läden für Konsequenzen gesorgt hat. Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, dass ein Geschäft nach dem anderen schließt, vor allem kleine Inhabergeführte, die Probleme haben, in dieser Situation zu überleben. Mir blutet das Herz, wir tun einiges dafür und wir hoffen, dass möglichst viele überleben. Aber wir wissen auch, und das ist öfter gesagt worden, Corona war ein Brandbeschleuniger, denn die Entwicklung, die dem zugrunde liegt, ist natürlich schon älter. Sie ist älter, weil die große Konkurrenz des Onlinehandels den kleinen Geschäften und auch den großen Geschäften zu schaffen macht. In meiner Kindheit gab es einen Werbespruch der Firma Kaufhof, damals ein großer Warenkonzern. Heute ist nicht sehr viel davon übrig geblieben. Der Werbespruch hieß damals: tausendfach alles unter einem Dach. Heute müsste der Spruch heißen: zehntausendfach oder hunderttausendfach alles im Netz. Und wenn ich mir angucke, welche Konsequenzen diese Entwicklung hat, dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Einzelhändler, die einen Kern des Angebots in den Innenstädten und in den Zentren machen, sich tatsächlich etwas überlegen müssen, wie sie dem entkommen wollen. Und wenn ich mir angucke, wie ein Manager ein Einkaufszentrum managt, indem er nämlich dafür sorgt, dass ein Mix von Angeboten da ist und das auch dadurch steuern kann, dass er nicht für jeden von jedem dieselbe Miete nimmt, sondern je nachdem, was der umsetzen kann oder verdienen kann, Mieten unterschiedlich macht, dann denke ich, so etwas muss auch in Einkaufsstraßen und in Zentren möglich sein. Dann müssen sich die Vermieter mal damit auseinandersetzen und zusammensetzen. Es ist eine Einbildung, wenn Sie glauben, wenn die Vermieter glauben, sie könnten immer noch in der Konkurrenz den kompetenteren Mieter seinem Nachbarn wegschnappen. Die Mieten in den Innenstädten werden sinken müssen, weil das Angebot vielfältiger werden muss und dann auch nicht so stark renditegetrieben sein kann wie bisher. Das ist wichtig für die Zukunft. Und deswegen ist die Vielfalt der Innenstädte etwas, worauf wir unser Augenmerk legen müssen. Wir werden nachher bei dem Bauland-Mobilisierungsgesetz unter anderem beschließen, dass wir Clubs zu kulturellen Einrichtungen machen wollen. Und wenn wir sagen, wir wollen mehr Kultur oder andere Nutzung in die Stadt bringen, vielfältiger, dann sind das Überlegungen, die vielleicht auch für Clubs interessant sind. In der Innenstadt ist das Lärmproblem in der Regel nicht so wie in den Gebieten, in denen die bisher Schwierigkeiten haben. Mir ist insgesamt nicht bange, dass wir diese Herausforderung bewältigen, wenn wir alle zusammenpacken und wenn jeder seinen Part beiträgt und nicht nur auf seinen eigenen Nutzen schaut. Damit werden wir lebendige Städte schaffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Uli Nissen, SPD, ist die nächste Rednerin.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute diskutieren wir den Stadtentwicklungsbericht der Bundesregierung. Die Städtebauförderung in Deutschland feiert ihren 50. Geburtstag. Gratulation. Seit 1971 unterstützt der Bund Städte und Gemeinden dabei, baulichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen zu begegnen. Der Bericht 2020 nennt 8 zentrale Probleme der Städte, unter anderem Mangel an bezahlbarem Wohnraum, die Folgen der Corona-Krise und den Klimawandel. Einige davon sind auch Themen der Nachhaltigkeitsziele. Für mich als Frankfurterin ist Mangel an bezahlbarem Wohnraum eng mit den Schicksalen von Menschen verbunden. Gut, dass wir in dieser Legislatur Wohnen zur zentralen Frage unserer Zeit erklärt haben. Wichtig, der Bund bleibt in der Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau. Die Förderung bleibt auf hohem Niveau, 2020 wieder 1,5 Milliarden Euro. Klar ist, wir wollen diese Summen deutlich erhöhen. Unsere Maßnahmen im Mietrecht zeigen Wirkung, die Mieten steigen deutlich geringer und ein weiteres Kernstück der Wohnraumoffensive ist die Mobilisierung von Bauland, dem Hemmschuh beim Wohnungsbau. Ich bin glücklich, dass wir heute quasi auf den letzten Metern dieser Legislatur das Bauland-Mobilisierungsgesetz gleich später verabschieden werden. Wir stärken die Kommunen beim Vorkaufsrecht von Grundstücken. Diese können künftig preislimitiert zum Verkehrswert ausgeübt werden. Ein echter baupolitischer Meilenstein. Was mich auch sehr freut, unter anderem wird die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen deutlich erschwert. Sehr wichtig auch für Frankfurt. Ein guter Tag für MieterInnen, ein schlechter für Miethaie. Der Bericht nennt als zweite Herausforderung die Folgen der Corona-Krise. Die Vitalität und die Vielseitigkeit der Städte müssen erhalten werden. Die Folgen von Corona sind in den Städten jetzt schon deutlich sichtbar. Immer mehr Geschäfte und Restaurants geben auf. Wir von der SPD lassen die Betroffenen nicht alleine, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt von uns ein großartiges Konzept zur Zukunft der Innenstädte. Leider habe ich nicht die Zeit, dieses ausführlich vorzustellen. Für mich ist klar, Die Profiteure der Krise wie Amazon müssen ihren finanziellen Beitrag leisten, die Folgen der Krise zu bewältigen. Die Folgen für die Städte durch den Klimawandel sind deutlich sichtbar. Die Sommer werden immer heißer, Phänomene wie Starkregen und starke Trockenheit wechseln sich ab. Die Auswirkungen werden immer extremer. Klar ist, wir brauchen mehr Grün in der Stadt. Dazu gibt es zahlreiche Förderprogramme wie Zukunft Stadtgrün. Seit 2020 sind Maßnahmen des Klimaschutzes Querschnittsaufgabe für alle Programme. Es gibt eine wichtige Studie aus dem Programm Stadt Natur. Hier wurde Stadtgrün in Kombination mit anderen Dimensionen von Umweltqualitäten im Quartier wie Lärmminderung, Luftreinhaltung und Klimaschutz integriert betrachtet und Handlungserfordernisse wurden formuliert. Wir sehen, die Städte stehen vor großen Herausforderungen. Diese müssen bewältigt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Michael Kissling, CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Bund ist ein verlässlicher Partner für Länder und Kommunen. Und Frau Ley, Ihr Vergleich hinkt etwas. Wir geben den Kommunen 65,2 Milliarden Euro in 2021. Und das ist, glaube ich, schon eine hervorragende Leistung, die der Bund den Kommunen gegenüberbringt. Und dafür an unsere Regierung auch meinen herzlichen Dank. Ist keine Selbstverständlichkeit. Mit zahlreichen Förderprogrammen unterstützen wir die nachhaltige Stadtentwicklung, und zwar seit vielen Jahren. So steht es im Stadtentwicklungsplan 2020. Allerdings blickt dieser Bericht 4 Jahre zurück, und die Auswirkungen der Pandemie sind nur teilweise erfasst. Jede Stadt hat andere Strukturen und Herausforderungen. Dafür brauchen wir realistische und finanzierbare Ansätze. Einerseits müssen wir unsere Lebenszentren in ihren bestehenden Formen als multifunktionale Orte stärken, denn sie verbinden Sozial- und Arbeitsraum mit Angebot für Wohnen, Kultur und Handel. Das BMI handelt und hat den Beirat Innenstadt eingerichtet, der bis zum Sommer Strategien dazu erarbeiten soll. Andererseits müssen wir Orts- und Stadtzentren aber auch neu denken. Die Stadt der Zukunft muss die vorhandenen Funktionen in kluger Weise mit neuen und veränderten Formen verknüpfen. Es geht um nachhaltige Stadtentwicklung, um Klima- und Ressourcenschutz, aber auch um Verkehr und Mobilität. Und dafür nutzen wir die Digitalisierung. Mit dem Förderprogramm Smart Cities stellen wir in diesem Jahr 300 Millionen Euro zur Verfügung. Und warum investieren wir diese Summen? Frau Strack-Zimmermann hat es angesprochen. 45% der Kommunen haben eine Digitalisierungsstrategie, aber nur 7% setzen diese um. Und deshalb zum einen die Hürde der hohen Anschubfinanzierung. Und ich denke, da müssen wir vermehrt rein. Und es ist richtig, dass wir mit diesem Programm auch Impulse setzen. Denn mit der Digitalisierung unserer Kommunen vernetzen wir Lebensräume, Arbeitsplätze und können effektiv zur Erhöhung der Lebensqualität beitragen. Apropos Stichwort Erhöhung, Anträge der Grünen, ihr Wunsch nach Fördermillionen, zum Beispiel in der Städtebauförderung, kann man durchaus nachvollziehen. Förderung, Erhöhung kann natürlich jeder stellen, aber sie müssen auch realistisch und finanzierbar sein und nicht mit einem Gießkannenprinzip über alles hinweggehen. Die grüne Wünsch-dir-was-Politik hängt mir nicht nur heute zum Hals raus. Mein Tipp ist eher weniger Ideologie und Umverteilungsgedanken, dafür etwas mehr Realismus und Weitsicht. Was gibt uns die vorliegende Bericht nun für einen Auftrag mit? Viele Förderprogramme sind ein Erfolg, deshalb müssen wir diese fortführen. Zusätzlich müssen wir diese in die aktuellen Herausforderungen anpassen. Und daran arbeiten wir, um unsere Städte und Gemeinden zu beleben, deren urbane Resilienz zu stärken und eine nachhaltige Entwicklung unserer Lebenszentren zu ermöglichen.
Damit schließe ich die Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 35a und Zusatzpunkt 21. Wird interfraktionell die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 28.900 und 29.286 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Bei Tagesordnungspunkt 35b kommen wir zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Anpassung der Musterbauordnung zum Erhalt historischer Altstädte. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19377 den Antrag der Fraktion auf der Drucksache 24999 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Beschlussempfehlung gegen die Stimme der AfD mit den Stimmen des übrigen Hauses angenommen. Unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 19143 mit dem Titel Mit Stadtentwicklung Innenstädte und Ortskerne lebendig halten, kleine Gewerbe schützen und Stadt der kurzen Wege stärken. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalition, die AfD, die FDP, wer stimmt dagegen? Bündnis 90 Die Grünen, wer enthält sich? Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist mit dieser Mehrheit angenommen. Damit rufe ich auf